Also ich glaube, dass der Eisbär tatsächlich weder für die Krise des Klimas noch der Biodiversität taugt. Es geht hier gar nicht darum, Klima gegen Arten, Niere gegen Herz auszuspielen, sondern es geht darum, dass sie idealerweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses ein Ärzteteam haben, das erkennt, dass sie eine Nierenschwäche haben, aber auch eine Herzinsuffizienz. Meine Hoffnung ist, dass es Beispiele in der Geschichte gibt, dass wir Geschäftsmodelle überwunden haben. Das hat früher Jahrhunderte gedauert, Sklaverei, Plantagenwirtschaft, Kolonialismus,
Ja.
alles Dinge, die wir heute nicht mehr bei den Banken als Geschäftsmodell erfolgreich vorschlagen können. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass das alles heute schneller geht. Es muss auch schneller gehen.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Utopia Podcast. Mein Name ist Martin Tillich. Schön, dass ihr wieder reinhört. Und ja, ich würde euch das gerne ersparen, aber da draußen gibt es eine weitere Krise, über die wir mal sprechen müssen. Weil sie genauso bedrohlich ist wie die Klimakrise, nur verläuft sie still, fast unbemerkt, nämlich die Biodiversitätskrise. Mein Gast heute ist Matthias Glaubrecht, einer der renommiertesten Evolutionsbiologen Deutschlands und Professor für Biodiversität der Tiere an der Uni Hamburg. 2025 hat er das Buch Das stille Sterben der Natur, wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten, veröffentlicht. Wir werden darüber sprechen, warum das Artensterben viel näher an unserem Leben ist, als viele glauben, warum wir beim Klimaschutz manchmal die Natur übersehen und was es braucht, damit wir beides zusammendenken können, Klima und Artenvielfalt. Hallo, Herr Glaubrecht. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
Ja, natürlich.
Werbung. Der Deuter Duffel Pro Roller und Duffel Pro Pack sind leicht zu transportierende und flexible Reisegepäckstücke aus nachhaltigem, robustem und wasserabweisendem Material. Der Duffel Pro Pack ist mit seinen 30 Liter Volumen ein vielseitiger und komfortabler Reiserucksack im Handgepäckmaß, ausgestattet mit Schulterträgern und Tragegriffen. Der Duffel Pro Roller ist mit seinen 90 Litern ein robuster, funktionaler und dennoch kompakt verstaubarer Reisetrolley ohne Gestänge, ausgestattet mit Rollen zum Ziehen und optionalen Trägern. Beide Modelle sind ohne PFAS hergestellt und bestehen aus recyceltem Material. Zudem sind sie Climate Partner und Blue Sign zertifiziert und tragen das Siegel des grünen Knopfs.
Wenn Sie einem Kind erklären müssten, warum Sie Ihr Leben der Erforschung von Tieren und Artenvielfalt gewidmet haben, was würden Sie antworten?
Also es ist natürlich faszinierend, dass wir sozusagen aus unserer eigenen Welt heraustreten in die Mitwelt. Und es gibt unendlich viele Tierarten. Das ist das, was mir am Anfang gar nicht so klar war. Wir sehen Vogelarten, wir sehen Säugetierarten, aber das sind verschwindend wenige. Und es gibt da draußen eine noch unbekannte, unbeschriebene Vielfalt. Also ich würde mal sagen, wir machen sowas wie Bionauten machen. Also wir sind eben, wir fliegen nicht in den Weltall, um andere ferne Galaxien zu entdecken, sondern wir reisen in die Tierwelt der Erde und sind eben, wie gesagt, Bionauten, die hier neue Arten beschreiben. Ich glaube, das ist faszinierend genug. Mir war am Anfang gar nicht klar, wie viele neue Arten es da noch zu entdecken gibt, nämlich die meisten, die wir noch vor uns haben, ne?
Jetzt haben Sie schon schön die Szene beschrieben oder die Stelle aus Ihrem Buch, wo Sie eine Art NASA-Vergleich ziehen. Die fand ich sehr spannend. Ich würde gerne richtig ins Thema einsteigen, auch mit der ersten Szene in Ihrem Buch. Und zwar beginnen Sie am Vesuv, einem schlummernden Vulkan, den die Menschen um ihn herum erfolgreich verdrängen. Warum ist das das perfekte Bild für die Artenkrise?
Ja, ich bin vor einem Jahr ziemlich genau in Neapel gewesen, anlässlich eines Vortrags. Und mich hat natürlich nicht nur Pompeji und Herculaneum fasziniert. Das sind vor 300 Jahren entdeckte, inzwischen ausgegrabene Städte, die wir alle kennen, die vor ungefähr 2000 Jahren durch den Ausbruch des Vesuvs verschüttet worden sind. Viele tausend Menschen vermutlich damals, die gestorben sind. Und heute ist dieser Vulkan noch genauso aktiv. Das heißt, es ist einer der aktivsten tektonischen Spannungsflecken der Erde. Und inzwischen wohnen mehrere Millionen Menschen im Großraum Neapel. Das brodelt da buchstäblich und es rüttelt auch immer wieder. Und in den Wochen, in denen ich da war, auch davor, der Besuch war im Mai und ab März hat es sehr viele Erschütterungen in der Umgebung gegeben und natürlich waren wir alle ein bisschen beunruhigt, aber die Neapolitaner, die nehmen das eigentlich relativ gelassen. So nach den ersten Erdbeben auf der Richterskala so 4,4, also das rüttelt schon ganz ordentlich, das merkt man. Sind die nach einer Woche eigentlich wieder so zum Alltag übergegangen. Und es gab dann auch mal eine Evakuierungsübung, die wurde auf einen Sonntag gelegt. Da sind die Leute dann an den Strand gegangen und keiner hat sich an dieser Evakuierungsübung beteiligt. Und wenn man das alles zusammennimmt und dann oben auf dem Vesuv steht und sich vorstellt, was passiert eigentlich, wenn wir diese Region hier evakuieren müssen, dann ist das so ähnlich wie das, was mich umtreibt. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn wir unsere Lebensgrundlage verlieren, wenn wir unsere Nahrung, unser Wasser, unsere Böden so derartig gefährden, weil wir die Biodiversität ausrotten, dass wir uns da nicht mehr ernähren können. Und das ist tatsächlich etwas, was vielen Menschen eben zwar in der Theorie, so wie in Neapel, da weiß man, ja, das ist gefährlich hier, aber im Alltag merkt man das, wenn es nicht gerade ein Erdbeben gibt, merkt man das nicht. Und bei uns ist das auch so. Wir merken das vielleicht, wenn wir mal so drüber nachdenken, dass in den letzten 5 Jahren der Kaffeepreis der Rohkaffeepreis um 300% gestiegen ist. Vielleicht merken wir es auch, wenn dann mal irgendwie eine Seuche ausbricht und wir zum Beispiel unsere Bananenernte, die sich auf eine einzige Sorte, nämlich Cavendish, gründet, dann werden wir für kurze Zeit vielleicht mal aufgerüttelt, so wie bei einem Erdbeben, die Neapolitaner. Und dann gehen wir wieder zum Alltag über und genau das passiert uns auch. Und deswegen fand ich das ein ganz gutes Bild eigentlich, um auf dieses stille Sterben, auf diese zweite Krise neben dem Klimawandel hinzuweisen. Und der Vesuv sollte uns aufrütteln. Noch ist er nicht ausgebrochen, so ist das auch bei der Biodiversität. Aber tunlichst würde man sich gegen einen Vulkanausbruch auch vorher wappnen. Und das müssen wir eben bei der Biodiversitätskrise auch tun. Da können wir nicht warten, bis der Vulkan dann ausbricht.
Sie haben die Klimakrise, ich sage jetzt mal als sozusagen Schwesterkrise schon angesprochen. Und da haben Sie auch eine sehr schöne Stelle in Ihrem Buch, wie ich finde. Und zwar sagen Sie, das Bild des Eisbären auf der Eisscholle, das sozusagen das Symbolbild schlechthin ist für die Klimakrise, da ist ein bisschen was schief. Was übersehen wir denn dabei?
Also ich glaube, dass der Eisbär tatsächlich weder für die Krise des Klimas noch der Biodiversität taugt. Wir haben eine vergleichsweise stabile Eisbärpopulation in der Größenordnung von 25.000 Exemplaren. Es ist das größte Landraubtier, immer noch sehr gefährlich, auch für den Menschen. Aber erstaunlicherweise ist der Eisbär, trotz Klimaveränderung, trotz der vielen Probleme mit bei vielen anderen Tierpopulationen, wenn Sie an Tiger, Nashorn, Elefant denken, da schrumpfen die Populationen auf Fragmente zusammen. Und der Eisbär ist im Unterschied dazu noch weitestgehend in den historischen Verbreitungsgebieten vorhanden, in denen er eben überliefert auch vorkommt. Und das ist eher die Ausnahme. Es geht aber bei der Krise, beim Artensterben gar nicht um das Aussterben, weder vom Eisbär noch von anderen Arten, dem Tiger. Ich kann eigentlich garantieren, dass der Tiger nicht aussterben wird, weil man ihn nämlich als charismatische Tierart am Leben erhalten wird, aber eben durch Erhaltungszucht in den Zoos. Wir haben schon von einer Populationsgröße in Asien von ungefähr 100.000 Tiger ausgehend nur noch 4.000 oder 5.000 Tiger, die im Freiland leben. Wir haben mehr in amerikanischen Privathaushalten als im Freiland. Das heißt, wenn wir seine Funktion angucken, funktionell ist der Tiger in seinem Lebensraum schon längst tot. Er erfüllt außer in Naturschutzgebieten, in Nationalparks, kaum noch seine natürliche Rolle. Trotzdem wird er nicht aussterben. Das heißt, mit unserem Fokus auf ausgestorbene Tierarten und dann auf charismatische Tierarten wie den Tiger übersehen wir, was unser Problem ist. Und unser Problem ist eben ein massenhafter Schwund von vielen, vielen Organismen, die eben Insekten sind, die Spinnen, Schnecken, Bodenorganismen. Das heißt, viele, die eine Dienstleistung unentgeltlich für den Menschen erbringen. Und das übersehen wir. Wir übersehen, dass wir mit unserer Nahrung, mit den Lebensräumen eben von all diesen Arten abhängig sind. Das sind also wie Kettenglieder sozusagen und bekanntlich in so einer Ankertrosse da reicht, wenn es ein Glied sozusagen zerreißt, dann reißt die ganze Ankerkette Und insofern sind diese einzelnen Arten, die wir häufig aber gar nicht auf dem im Blick haben, die sind da extrem wichtig.
Im Vergleich zum Eisbären, vor ein paar Jahren hatte doch das Thema Bienensterbenkonjunktur. War das wichtig für das Überthema Biodiversitätskrise?
Ich bin gar nicht ganz sicher, ob uns das wirklich geholfen hat. Ich glaube, dass hier ein weiteres, in gewisser Weise auch eine weitere charismatische Tierart in den Vordergrund gerückt wird. Um es mal platt auszudrücken, die Honigbiene Apis mellifera ist das domestizierte Hausschwein unter den 556 Wildbienenarten, die wir allein in Deutschland haben. Das heißt, wir fokussieren, wenn wir uns allzu sehr mit der Biene Maya beschäftigen, auf eine gezüchtete, domestizierte Bestäuberbiene sozusagen. Die ist durchaus für die Landwirtschaft wichtig. Sie ist aber keineswegs die einzige. Viele, viele andere Pflanzen hängen ganz massiv von der Bestäuberdienstleistung vieler verschiedener Insekten ab. Da spielen die Wildbienen eine Rolle. Robuster Kaffee zum Beispiel wird zu 100% von Wildbienen bestäubt. Unsere Schokolade verdanken wir Kakao. Kakao wird von zwei tropischen, also die Kakaopflanze wird von zwei tropischen Mückenarten bestäubt. Das heißt, die Honigbiene ist eigentlich auch hier wieder falsch gewählt, weil es um die Vielfalt der verschiedenen Bestäuber geht und es geht um die gesamte Bestäuberdienstleistung, die Ökonomen mal errechnet haben in der Größenordnung von 350 bis 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das ist ungefähr das, was man aufwenden müsste, wenn man sozusagen diese Bestäuberdienstleistung aufrechnet, was sie sozusagen an Geld wert ist. Und genau da liegt das Problem. Diese Fokussierung auf das Bienensterben hat ganz viele falsche Bilder erzeugt. Da gab es dann Bilder aus China, wo Menschen also mit Pinseln in die Apfelbäume gestiegen sind und die dann von Hand bestäubt haben. Da muss man dazu wissen, da hatte mir ein Kollege erzählt, das ist ganz klar, die Bauern haben vorher mit Pestiziden diese Apfelbäume behandelt und daraufhin haben natürlich die Imker, die Bienenzüchter gesagt, da jagen wir doch jetzt unsere Bienen nicht rein, das müsst ihr schon selber machen. Und so kommen diese Bilder zustande. Das heißt, das sind viele falsche Bilder und die helfen uns nicht wirklich. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit auf die Biene ist auch deswegen gerichtet worden, weil es kurz vorher die sogenannte Krefelder Studie gegeben hat. Das ist eine Untersuchung, eine der wenigen Langzeituntersuchungen, die wir seit 30, 40 Jahren hatten, die durch den Krefelder Entomologischen Verein, also tatsächlich nicht Hobby-Entomologen, sondern professionelle Insektenforscher, die mit einem großen und langen Atem und großer Ausdauer ermittelt haben, dass wir die Biomasse der Fluginsekten in den letzten 3-4 Jahrzehnten in den Sommermonaten verlieren, dass die um 70-80% an Fluginsekten-Biomasse zurückgegangen ist. Das heißt, das lief so ein bisschen unter der Aktion Freie Windschutzscheibe. Bei Überlandfahrten mussten sie jetzt nicht nur nicht mehr tanken, weil sie ja inzwischen den Stromer haben und die Steckdose da einstecken, sondern sie müssen auch die Windschutzscheibe nicht mehr sauber machen, einfach weil Insekten als Biomasse fehlen. Da geht es also nicht um das Aussterben einzelner Arten. Und das ist ja der Fokus, wenn wir auf Apis mellifera, auf die Honigbiene sozusagen und deren vermeintliches Bienensterben fokussieren, sondern es geht eben um ganze Populationen, also um die Bestände. Es geht um Biomasse, um das Gewicht von Individuen. Und daran sieht man, wenn das um 70-80% zurückgeht und sie weniger auf die Waage bringen, dann ist die Vielfalt an ganz, ganz vielen Stellen vernichtet. Und das ist insofern leicht zu erklären, weil wir ja seit vielen Jahrzehnten mit hochwirksamen Insektengiften in der industrialisierten Landwirtschaft arbeiten. Neben Dünger sind diese Pestizide eben eine wahre Pest, wie der Name schon sagt, und sie vernichten eben rücksichtslos sozusagen die Schädlinge genauso wie die Nützlinge. Und deswegen verlieren wir die Insekten und damit verlieren viele Tiere, Vogelbestände ihre Nahrungsgrundlage. Und das sollte uns eben bekümmern. Wobei man sagen muss, obwohl wir das schon gar nicht richtig sehen, es ist nur die Spitze vom Eisberg. Denn dahinter sehen wir eben, wenn die Insekten sterben, dass viele andere Bodenorganismen und viele andere, die wir eben nicht als auffällige Schmetterlinge oder Wespen oder Bienen und Hummeln durch die Landschaft fliegen sehen, die sehen wir schon nicht mehr. Und dann wissen wir eben dahinter, da fehlen auch noch ganz, ganz viele andere wichtige Kettenglieder der Bestandteile von Ökosystemen. Und es ist diese Stabilität und die Resilienz, die wir ja auch dann beim Klimawandel wieder brauchen. Es ist diese Resilienz der Lebensräume, die eben mit diesen einzelnen Arten verloren geht. Und insofern, also die Biene ist da besser als gar nicht. Aber wenn wir sie uns hätten aussuchen können, hätten wir weder die Honigbiene noch den Eisbär als Symbol genommen. Das ist aber schon ein Teil unseres Problems. Was sind denn die wirklich guten Symbole, wenn wir über ökologische und Funktionszusammenhänge reden? Da gibt es eben nicht dieses eine Tier, um das es hier geht, sondern es geht eben um funktionelle Biodiversität, also die Wirksamkeit der Ökosysteme und ihrer Mitglieder sozusagen.
Wozu Menschen schwerer eine emotionale Bindung herstellen können, ne? Das ist es ja auch.
Werbung. Der Deuter Duffel Pro Roller und Duffel Pro Pack sind leicht zu transportierende und flexible Reisegepäckstücke aus nachhaltigem, robustem und wasserabweisendem Material. Der Duffel Pro Pack ist mit seinen 30 Liter Volumen ein vielseitiger und komfortabler Reiserucksack im Handgepäckmaß, ausgestattet mit Schulterträgern und Tragegriffen. Der Duffel Pro Roller ist mit seinen 90 Litern ein robuster, funktionaler und dennoch kompakt verstaubarer Reisetrolley ohne Gestänge, ausgestattet mit Rollen zum Ziehen und optionalen Trägern. Beide Modelle sind ohne PFAS hergestellt und bestehen aus recyceltem Material. Zudem sind sie Climate Partner und Blue Sign zertifiziert und tragen das Siegel des grünen Knopfs.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Pestizide der Landwirtschaft genannt als einen der Hauptgründe für das Insektensterben und so weiter. Was wären denn weitere Gründe?
Ja, wir müssen sagen, dass natürlich Dünger und Pestizide in der Landwirtschaft eine entscheidende Rolle spielen, leider eine negative Rolle spielen. Aber wenn Sie mich als Biodiversitätsforscher fragen, was ist der Haupttreiber, dann müssen wir sagen, da gibt es dieses euphemistische Wort der Landnutzungsänderung. Das ist das, was weltweit Biodiversität am meisten gefährdet. Das ist ganz schlicht und ergreifend die Tatsache, dass der Mensch sich ausbreitet, räumlich ausbreitet und dass er immer mehr, also einen immer fetteren, dicken Fußabdruck in der Ökologie hinterlässt. Das heißt, wir nutzen Flächen, Flächenänderung, Landnutzungsänderung bedeutet in den Tropen, dass wir Regenwälder roden, dass wir sie in Agrarflächen umwandeln, mit denen wir dann Sojaanbau betreiben, damit wir billiges Tierfutter hier in Europa kaufen können, um unseren hohen Fleischbedarf sozusagen zu decken. Das heißt, Landnutzungsänderung ist überall da, wo der Mensch den Tieren und den Pflanzen den Raum streitig macht. Und es ist also dieser Lebensraumverlust, es ist dieser Flächenverlust und die Flächenkonkurrenz, die der Haupttreiber für die Artenverluste sind. Das betrifft den Ozean genauso. Da ist es eine direkte Einflussnahme, das ist die Fischerei. Das ist die Überfischung, die wir seit Jahrzehnten haben, gegen die wir eigentlich kein wirksames Mittel gefunden haben. Wir holen jedes Jahr immer noch 70 bis 80 Millionen Tonnen Fisch aus den Weltmeeren, obwohl eben viele Regionen schon längst überfischt und leergefischt sind. Und wir gehen in immer abgelegenere Regionen in der Arktis, in den polaren Regionen, um Fische zu fangen und greifen natürlich damit auch in die Nahrungskette ein. Also es sind diese direkten und die indirekten Nutzungen von Flächen, von Lebensräumen, die eben diese Lebensvielfalt vernichtet. Und bei uns ist es eben die Landwirtschaft, aber es ist auch die Zersiedlung. Wir haben ja insofern auch ein Bevölkerungsproblem, weil wir ja nicht nur im globalen Süden den Anstieg einer großen Zahl von Menschen haben. Das ist beängstigend. Das sind 2 bis 3 Milliarden Menschen mehr in den nächsten Jahrzehnten, die wir gar nicht werden verhindern können, die aber natürlich die Probleme noch verschärfen durch die Ressourcennachfrage, die auch in diesen Ländern natürlich berechtigterweise da sind. Und dann haben wir eben, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, bei einer wenigstens nicht steigenden, aber auch nicht schrumpfenden, sondern fast gleichbleibenden Bevölkerung, haben wir einen immer höheren Rohstoffbedarf. Das heißt, neben der reine Zahl an Köpfen im globalen Süden kommt eben die Zahl der Ressourcen, der Verbrauch der Ressourcen in den Industrieländern dazu. Und das ist ja nicht weniger geworden, wenn Sie an all das denken, was wir für dieses Interview hier an Logistik nutzen, nicht? Mit vom Smartphone angefangen über die ganzen EDV-Geräte. Das alles sind Ressourcen, die müssen erwirtschaftet werden. Dafür brauchen wir vielfältig Rohstoffe in jeder Weise. Wir brauchen dafür Energie. Unser Strombedarf steigt trotz aller Versicherungen von Mitgliedern der aktuellen Regierung. Wir reden über Digitalisierung. Wir reden darüber, dass wir möglichst demnächst alles ohne fossile Brennstoffe machen. Das bedeutet aber, dass wir einen höheren Stromverbrauch haben werden für Wärmepumpen, für vieles andere. Und das bedeutet, dass wir Ressourcen nachfragen und die müssen irgendwo herkommen. Und wir leben auf einem endlichen Planeten. Wir sind aber eine Art Homo sapiens, die im Verlauf der Evolution eben noch nicht wirklich nachhaltiges Wirtschaften gelernt hat. Man könnte sagen, wir sind gerade durch das Gegenteil so erfolgreich geworden. Und wir müssen jetzt lernen, dass dieser Erfolg uns dann nicht als Menschheit tatsächlich demnächst umbringen wird. Was also in der Vergangenheit erfolgreich war, das müssen wir so ein bisschen begrenzen und versuchen da Natur und den Verbrauch anders zu denken.
In Ihrer Antwort haben jede Menge spannende Details gesteckt, wie ich finde. Ich schließe an einer Stelle an, und zwar an folgende. Die beschreiben Sie auch im Buch, und zwar schreiben Sie dort: Wir würden die Natur auf dem Altar der Klimawandeleindämmung opfern. Also klar, die Biodiversitätskrise ist irgendwie auch in Konkurrenz zur Klimakrise. Was meinen Sie konkret, wenn Sie das so hart ausdrücken?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht als Gegensatz gemeint, weil wir nicht in Abrede stellen. Wir haben ein erhebliches Problem mit dem menschengemachten Klimawandel. Bei meinen Vorträgen, auch im Buch, habe ich versucht, sehr deutlich zu machen, dass es überhaupt gar keine Interpretationsspielräume gibt, ob das ein menschengemachter Klimawandel ist. Das ist er. Wir wissen das seit sehr langer Zeit. Wir haben da natürlich wissenschaftlich noch ganz viele Dinge, die wir gerne noch genauer wüssten. Aber diese Zusammenhänge kennen wir seit vielen Jahrzehnten. Sie sind völlig unstrittig. Aber wir haben es, und das kann man vielleicht am besten übersetzen mit einem Bildnis eines Patienten, der in die Notaufnahme kommt. Wir haben es mit eben zwei Krisen zu tun. Und dieser Patient, wenn Sie da eingeliefert werden und dann untersucht man Sie und dann sagt man, also du hast ein Nierenleiden, und Sie haben einen Nierenspezialisten, der gibt Ihnen wirksame, hochwirksame Medikamente, und dann sterben Sie trotzdem, dann ist dieser Nierenarzt verblüfft. Und was er übersehen hat, ist, dass sie auch noch eine Herzinsuffizienz haben. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, Klima gegen Arten, Niere gegen Herz auszuspielen, sondern es geht darum, dass sie idealerweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses ein Ärzteteam haben, das erkennt, dass sie eine Nierenschwäche haben, aber auch eine Herzinsuffizienz. Und je intensiver sie nur die eine Krankheit oder das eine Leiden behandeln, umso wahrscheinlicher ist, dass der Patient stirbt. Und genau die Gefahr laufen wir im Augenblick gerade. Wir vernichten auch bei uns die letzten Resilienzen sozusagen, die Lebensräume haben können, wenn wir sie allzu sehr der Dekarbonisierung unterwerfen. Das heißt, im Augenblick werden viele der über Jahrzehnte erworbenen Handlungsmöglichkeiten einer Demokratie wieder abgebaut, nämlich indem zum Beispiel das Verbandsklagerecht eingeengt wird, indem man nämlich überprüft, ob es Sinn macht, mit Tonnen von Beton und Gründung Windkraftanlagen in die Hanglagen der hessischen Mittelgebirge zu bringen. Das wird nämlich im Augenblick gerade gemacht. Und das ist ausgesprochen ökologischer und ökonomischer Unsinn, nur weil es hier windhöffige Flächen gibt, den Wald, die letzten Waldgebiete, die wir noch haben, so massiv zu drangsalieren. Und nur weil Gerichte das für rechtens empfinden, müssen wir erkennen, dass das wirtschaftlich absoluter Unfug ist, politisch tödlich ist und ökologisch natürlich geradezu Selbstmord bedeutet, wenn wir die Wälder, die wir brauchen, um nicht nur klimaresilient, sondern eben auch resilient gegen diese Artenvernichtung zu sein, die dran geben. Und so haben wir eigentlich überall, dass jetzt Offshore Windparks sind, dass Solarflächen sind. Wir gehen immer ins Freiland, wir gehen immer in die bisher noch unberührten Gebiete, statt dass wir ein Programm auflegen, in den Großstädten, in den Industriegebieten, überhaupt erstmal alles, was wir schon zersiedelt haben, jetzt auch dafür zu nutzen, dass wir zum Beispiel Photovoltaik auf alle Dächer in den Industriegebieten bringen, auf die Dächer, die sowieso zur Verfügung stehen. Und anstatt das also zu einer durch eine entsprechende politische Leitplankensetzung ermöglichte Politik zu machen, überlassen wir es also den Kräften des Marktes, dass Investoren ins Freiland gehen, weil sie da den Bauern für ihre Agrarflächen, die dann eben nicht mehr bewirtschaftet werden müssen, dies freigeben. Und ich will gar nicht sagen, dass eine Fläche, die vorher intensiv mit Giften und Dünger sozusagen sowieso biodiversitätsfrei gemacht worden ist, dass die nicht eine höhere Biodiversität hat, wenn man da eine Solaranlage drauf baut. Nur, dass wir das nicht konzertiert angehen, dass wir also nicht wirklich intelligent und gezielt und effektiv mit unseren Flächen umgehen, das ist eben genau das, was ich kritisiere. Und da geht es nicht darum zu sagen, da will man jetzt PV-Anlagen oder Windkraftanlagen verhindern. Es geht darum, wo und wie wir sie bauen. Und wir sehen eben, dass selbst bei den genehmigten Windkraftanlagen, die vielfach auch schon in den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfbereichen von Vogelschutz und anderen Artenschutz- und Naturschutzgebieten liegen, die hätten gar nicht genehmigt werden dürfen. Das heißt, wir sind hier einfach nicht auf der Höhe der Zeit, was die Möglichkeiten angeht. Wir haben eine Flächenkonkurrenz und mit der müssen wir noch besser umgehen, als wir das bisher gemacht haben. Also es geht gar nicht darum, soll ich jetzt die Niere oder das Herzleiden bearbeiten? Wenn Sie beides haben, müssen Sie auch durch die Ärzte beides behandeln lassen. Sonst stirbt der Patient, wenn Sie es nur an einer Stelle machen. Und meine Kritik ist eben, dass wir im Augenblick viel zu sehr uns auf den Klimawandel konzentrieren. Aber das Klima ist und auch die Veränderung des Klimas ist eben nicht der Haupttreiber der Artenverluste, sondern es sind, wie erwähnt, eben die Landnutzungsänderung. Und da muss man eine klare Diagnose stellen. Das ist bisher nicht gemacht worden. Also ich glaube, im Augenblick hatten wir noch die falschen Ärzte. Ja. Das wäre gut, wenn wir das Ärzteteam jetzt mal austauschen und da auch Leute sind, die sagen, Kinders, neben der Niere spielt das Herz auch noch eine ganz große Rolle. Ja. Neben dem Klima spielt die Artenvielfalt eine große Rolle.
Ja, Sie sagen ja letztlich, die Biodiversitätskrise ist ein bisschen im Schatten der Klimakrise. Gleichzeitig muss man ja konstatieren, mit dem Wechsel der Bundesregierung so richtig viel Klimaschutz ist da ja gerade auch nicht mehr. Wie blicken Sie denn auf die Situation?
Also wenn Sie den Patienten, ohne dass Sie die Niere behandeln und ohne dass Sie das Herz behandeln, dann können Sie von vornherein davon ausgehen, dass er stirbt. Also insofern würde ich sagen, keiner der Regierungsmitglieder würde ich im Augenblick ihre eigene Behandlung in einem Krankenhaus angedeihen lassen. Wir müssen natürlich das eine tun und das andere nicht lassen. Dass das im Augenblick gerade von den aktiven Regierenden, weil ihr Fokus auf anderen Dingen liegt, die zugegebenermaßen natürlich auch wichtig sind, dass dieser Fokus sich so derartig verschoben hat, das ist eine sehr kurzfristige Perspektive. Ich halte die für gefährlich, aber es ist eine große Herausforderung und ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Die größte Herausforderung ist die Summe der Herausforderungen, die wir im Augenblick haben. Aber die haben wir natürlich auch dadurch, dass wir so lange im Bereich der Ökologie, der Ökonomie, der Ökologie so wenig getan haben. Da gibt es eben zu wenige warnende Stimmen. Aber auch jetzt muss man sagen, wir können hier nicht wie das alte Spiel spielen, zu sagen, die Ökonomie schlägt hier die Ökologie. Das liegt einfach nur daran, wir machen eine Milchmädchenrechnung, wenn wir unsere bisherigen ökonomischen Bewertungskriterien zugrunde legen, wenn wir das nicht täten, sondern wenn wir eine faire und keine Milchmädchenrechnung hinsichtlich der Ökonomie machen, dann wäre die Rechnung auch anders. Und es gibt inzwischen ja auch von dem britischen Finanzministerium beauftragt den sogenannten Das Gupta Review von Sir Partha Das Gupta, einem sehr renommierten, inzwischen emeritierten Nationalökonomen, der uns auch jetzt in einem wunderbaren Buch auf Deutsch verfügbar, Der Wert der Natur, genau das vorgerechnet hat. Er hat gesagt, Biodiversität, die Artenvielfalt, das ist unser Kapital. Es geht eben nicht nur um das Sachkapital, um das Humankapital, was man bei den bisherigen wirtschaftlichen Betrachtungen immer im Blick hatte, sondern wir müssen eben auch mit diesem Naturkapital haushalten und das auch mehren, und deren Verluste oder die Verluste des Kapitals, das ist ein wirtschaftliche Einbuße, die wir uns nicht leisten können. Das Problem ist eben, dass sie das auch wieder ähnlich wie beim Klima nicht in einem Land geregelt kriegen, auch nicht in einer Stadt. Hamburg hat sich ja jetzt gerade durch einen Zukunftsentscheid, einem sehr stringenten Weg verschrieben, um den Klimawandel hier in den Griff zu bekommen. Und natürlich werden auch die Hamburger erkennen und auch die, die das jetzt befürworten, dass bei 1,8 Millionen Einwohnern ein noch so stringenter Weg eben beim Klima nicht dazu führt, dass wir das alles schon in den Griff haben. Aber es sind die ersten Schritte in die richtige Richtung, die muss man konsequent machen und das berücksichtigen. Und da ist es wirklich eine entscheidende Frage, wie man es macht, wie man es angeht. Da spielt auch der Zeitfaktor eine Rolle. Und mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir im Augenblick, wir brauchen da länger, als dass die ehrgeizigen Ziele vorgeben. Aber das gilt eben genauso auch für den Biodiversitätswandel. Da haben wir im Augenblick leider nicht viel Hoffnung, dass in der Politik, jedenfalls in Deutschland, die entscheidenden Leitplanken gesetzt werden. Aber die EU macht das sehr häufig. Unternehmen machen es teilweise eben auch schon mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Und insofern ist die heutige Bundesregierung nicht der einzige Player, den wir da im Blick haben müssen, und schon gar nicht der amerikanische Präsident. Ich glaube, das sind alles zeitliche Phänomene, die wir überleben müssen sozusagen und die wir auch überstehen werden. Ich glaube, es wird dann klarer werden, wenn wir zurückgucken auf die letzten 10 Jahre, in 10 Jahren, dass wir schneller hätten sein können, besser hätten sein können, ja. Aber dass wir zumindest inzwischen die Werkzeuge und die Wege auch kennen.
Ja, Herr Glaubrecht, wir sind mit dem Vesuv eingestiegen. Ich würde auch gern mit dem Vesuv aussteigen zur letzten Frage. Noch ist der Vulkan nicht ausgebrochen. Was gibt Ihnen abseits dessen, was Sie gerade gesagt haben, was gibt Ihnen abseits dessen noch Hoffnung?
Es hat ja relativ lange gedauert, bis Biodiversität überhaupt auch in der Wissenschaft zu einem Thema geworden ist. Der Begriff gibt es noch nicht so lange. Wir sehen, wie lange es beim Klima gedauert hat, bis es aus der Wissenschaft in der Gesellschaft angekommen ist. Ich versuche alles zu tun, dass dieser Weg sozusagen abgekürzt wird, dass wir das schneller erkennen, auch weltweit erkennen. Meine Hoffnung ist, dass es Beispiele in der Geschichte gibt, dass wir Geschäftsmodelle überwunden haben. Das hat früher Jahrhunderte gedauert. Sklaverei, Plantagen, Wirtschaft, Kolonialismus, ja. Alles Dinge, die wir heute nicht mehr den Banken als Geschäftsmodell erfolgreich vorschlagen können. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass das alles heute schneller geht. Es muss auch schneller gehen. Ich bin voller Hoffnung, dass wir es eben bei uns selbst mit Homo sapiens, dem weisen Menschen, zu tun haben. Das sieht immer alles sehr düster aus, wenn wir merken, so tagtäglich, es bewegt sich in die falsche Richtung. Ich habe aber wirklich die Hoffnung, als Evolutionsbiologe, vielleicht auch mit einem längeren Atem, dass wir uns tatsächlich andere Wirtschaftsweisen auch aneignen.
Was für ein starkes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Glaubrecht.
Der Utopia-Podcast.